Meine Damen und Herren, willkommen zum Track 15. Kopf schlägt Kapital, Brains beat Capital. Unsere Aufgabe ist aufzuzeigen, deutlich zu machen, wie kommt man von dem ersten Einfall, von der ersten Idee, von der Ausgangsidee zu einem Konzept, mit dem man gründen kann oder mit dem man eine Initiative starten kann. Wir nennen das Entrepreneurial Design, so die Architektur eines Geschäftsmodells, die Architektur einer Idee, die Fantasie einer Idee, wie immer Sie es nennen wollen. Wir haben im Deutschen nicht so richtig die Worte dafür. Business Model oder Geschäftsmodell finde ich immer zu eng. Es sollte eigentlich ein bisschen mehr sein als nur Geschäft und es sollte auch mehr sein als ein Modell. Es muss ja in der Praxis funktionieren. Und so, wir nennen das so an der Universität Entrepreneurial Design, heißt etwas machen, was entrepreneurial ist, innovativ ist, neu ist. Denken Sie immer daran, Sie sind David gegen Goliath, wenn Sie anfangen. Keiner hat auf Sie gewartet, keiner braucht Sie, alle wissen, wo Sie Ihre Produkte und Dienstleistungen bekommen und dann kommen Sie. Da müssen Sie Aufmerksamkeit finden, da müssen Sie ein Stück weit besser sein, möglichst, als die anderen. Warum sollen die sonst zu Ihnen kommen? Und Sie wollen hoffentlich ein Stück weit die Natur schonen, diesen Globus sustainable machen und vielleicht haben Sie noch eine Reihe von anderen Zielen, hoffentlich. Je mehr Ziele, desto besser. Je besser wir Ökonomie machen, desto eher sind wir in der Lage, diesen Globus an seine Schönheit zu retten. Und damit wir das gut vorführen können, wollen wir nicht zu viel Theorie drüber machen, sondern machen Praxis. Und vielleicht fangen wir an und weil ja das meiste sonst Männer sind, Sie wissen, Silicon Valley ist 90% Männer, hier haben wir zumindest auf dem sitzenden Podium 80% Frauen und das ist auch gut so. Stimmt eigentlich nicht, 75, ich war nie gut in Mathematik, ja, sehen Sie. Wie kommt man von einem ersten Einfall zu einem guten Konzept? Fragen wir Doris Rasshofer. Sie sind Kommunikationsleiterin bei der Googler GmbH. Sie sind Botschafterin und Sie sind Fee, also so aus dem Märchen. Das gefällt mir besonders gut. Wie sind Sie von Ihrer ersten Idee zu was gekommen, was Sie ausfüllt, was Sie gerne machen, wo Sie Botschafterin sein wollen?
Geht das? Ja, geht schon. Soll ich von mir als Fee reden oder von mir als Googler reden? Ist die Frage gemeint? Es ist von Googler die Rede?
Man kann auch als Angestellte, man kann auch als Beschäftigter innovativ sein. Entrepreneurship ist vielleicht wichtig zur Erklärung, heißt nicht unbedingt, dass Sie ein Unternehmen gründen müssen. So wird das meistens so verstanden. Aber Entrepreneurship kann auch sein, Sie tun was Wichtiges in Ihrer Community. Sie bringen neue Ideen in Ihr Unternehmen oder das Unternehmen Ihres Bosses hinein. Also Entrepreneurship ist weiter als nur Unternehmen gründen, ganz wichtig.
Vielleicht ganz kurz zur Erklärung. Auf meiner Visitenkarte stehen drei Sachen drauf. Da steht Kommunikationsleiterin drauf, da steht Botschafterin und Fee drauf. Und zwar deswegen, weil diese Visitenkarte eigentlich ein bisschen diesen Übergangszeit, die wir derzeit haben in der Wirtschaft, Rechnung tragen soll. Kommunikationsleiterin einmal für die, wo wir herkommen, wie wir es gelernt haben, hierarchisch, klassisch, mit Titel und so weiter und Hierarchie und Struktur und Sicherheit, das ist die Kommunikationsleiterin. Dann gibt's die, was ihr, denke ich mal, einfach seid, die schon verstanden haben, dass es einfach nicht bloß um mich geht, sondern um ein Wir, um Beziehungen, um Communities, deswegen die Botschafterin, das ist einfach eine Beziehungskommunikation. Und dann gibt es natürlich auch die dritte Ebene, und da sage ich mal so ein bisschen die magische Ebene, die immer in der Ökonomie so ein bisschen vergessen wird und schon lange in Vergessenheit geraten ist. Und das ist natürlich dann die Aufgabe der Fee. Ich habe mal irgendwann, wo ich ganz viel gearbeitet habe, habe mir gedacht, irgendwie stimmt der Hebel so nicht. Ja? Nur viel arbeiten, Leistung, irgendwie kommt man da nicht wirklich gut weiter. Irgendwie braucht es so einen anderen Hebel. Und dann habe ich mir aufgeschrieben, Wirken statt Work. Stimmt jetzt mit Englisch und Deutsch nicht ganz, aber das war dann das, wo ich sage, ich glaube, es ist einfach wichtig, man muss schon seine Hausaufgaben machen und wirklich hart arbeiten und Leistung, seine Hausaufgaben tun, aber es gibt dann eben auch noch diese Komponente des Wirkens, des in den Markt hineinwirken. Das ist ein bisschen auch einen magischen Raum vielleicht auch einfach aufmachen, diesen magischen Raum auch zu bespielen. Eine Fee hat natürlich einen Feenstab und mit Feenstaub und einfach diesem Ganzen auch ein bisschen einen Zauber zu verleihen. Also nicht nur die Hard Facts, sondern wirklich das mit einem Zauber aufzuladen. Ja, das wäre mal so viel zur Fee und das ist die Aufgabe von mir auch bei Googler. Googler ist ein Kommunikationshaus, besteht aus einer Agentur, einer Branding- und Digital-Agentur in St. Pölten und einer Ökodruckerei in Melk. Ökodruckerei, wir waren 2011 die ersten weltweit, die Cradle-to-Cradle-Druck ins Leben gerufen haben, was wir vorher vom Herrn Professor Braungart schon gehört haben. Und dieses Kommunikationshaus steht dann auch noch an einem ganz besonderen Location in Melk mit Cradle-to-Cradle inspirierten Green Buildings, zwei Stück in einem Biotop, wo also wahnsinnig viel vorhanden ist an guten Gedankengut. Und ja, meine Aufgabe ist es, das, was da ist, einfach mit diesem Zauber noch aufzuladen, dass es wirkt und nicht nur worked. So, danke.
Mir gefällt das mit der Fee. Ich versuche die ganze Zeit krampfhaft zu überlegen, was ist denn das männliche Gegenstück zu Fee?
Müssen wir gendern, oder? Magier vielleicht.
Magier, okay. Also Magier. Ich frage deswegen, weil man denkt ja bei Ökonomie, das sind so Zahlen und Mathematik und Buchhaltung und Rechnungswesen, Kalkulation, Bilanz, alles so furchtbar trockenes Zeug. Das klingt aber nicht so trocken, was Sie sagen. Und Fee klingt ja auch nicht trocken. Wenn Sie mal schätzen, wie viel ist denn so reine Ökonomie, so Zahlen? Und wie viel ist Fantasie, Fee und Kommunikation? Das sind gar nicht so viele Zahlen oder so viel trockene Ökonomie.
Also ich bin froh, dass bei uns die trockene Ökonomie jemand anderer macht und nicht ich. Also ich würde schon sagen, es ist schon diese wirtschaftlichen Faktoren, wo wir vor allem als in diesem neuen New Entrepreneurial Spirit immer drüber reden, würde immer gern vergessen, finde ich das so, dass diese Hausaufgaben, diese wirtschaftlichen Hausaufgaben schon wichtig sind. Dass man glaubt immer so, ich brauche das bloß träumen und mir herbei visionieren und dann passiert das alles von selber. Also ich glaube einfach schon, ja, dass das schon gemacht sein muss, diese Dinge mit Zahlen und Fakten zu arbeiten und die Dinge wirklich gut zu tun. Aber es gibt eben, wie gesagt, auch eben diesen schönen Bereich, diesen zauberhaften Bereich, der genauso wichtig ist. Und das ist vielleicht auch dann das, was es einfach auch besonders macht. Weil gut leisten können vielleicht viele, aber dann zaubern kann halt vielleicht nicht jeder.
Frau Rasshofer, lassen wir es einen Moment so stehen. Jetzt würde ich gerne zur Frau Brix kommen. Sie sind selber Gründerin und Sie leiten auch Ihre Company. Sie sind CEO Brix Film. Bei der Gründerin kann man ja mehr fragen. Was war denn so der allererste Einfall und wie ging das dann so, bis Sie das Ihr Ideenkind, Ihre kleine Firma in die Welt gesetzt haben? Also der Weg so vom ersten Einfall zum Konzept und dann zur Gründung. Können Sie das uns kurz skizzieren?
Also ich war nicht immer selbstständig. Ich war auch früher in Arbeitsverhältnissen, aber auch schon da wurde mir des Öfteren gesagt, du arbeitest bis zum letzten Tag, bis zur letzten Minute so, als würdest du morgen wiederkommen. Und höchstwahrscheinlich deswegen, weil mir Gestaltung einfach immer wichtig war. Und zwar egal, ob in einem Angestelltenverhältnis eben oder als Unternehmerin selbst. Ich habe tatsächlich, was ungewöhnlich für mich ist, weil ich ein Mensch bin, der sich gerne gut und gründlich auf etwas vorbereitet, die Entscheidung, den Punkt, wo ich gesagt habe, ich gründe jetzt selbst, das war tatsächlich eine Entscheidung über ein Wochenende. Gereift ist es schon lange. Die Entscheidung fiel dann. Also ich war früher viel in der klassischen Wirtschaft, in der Finanzwirtschaft, im Weiterbildungssektor. tätig später bei einem Konzern, bei einem Musikkonzern. Und so lernt man recht viele Bereiche und Branchen und das Zusammenwirken kennen. Habe parallel an Filmprojekten mitgearbeitet und dann kam der Punkt, wo ich gesagt habe, was die anderen können, kann ich auch. Und ich werde jetzt alles dafür tun, dass das aufgeht. Wenn es aufgeht, bin ich glücklich. Wenn es nicht aufgeht, weiß ich habe alles getan. Als ich 2010, 2011 mit der Filmproduktion begonnen habe, haben wir gesagt, was können wir am besten, was braucht der Markt, wovon gibt es wenig, was könnte unser USP sein? Und haben gesagt strategisch, wir machen alles im Bereich Wirtschaftsfilm und später auch größere Projekte. 7 Jahre später sage ich, es gibt keinen Wirtschaftsfilm mehr. Was es aber gibt, ist Videokommunikation, die gerade durch die neuen Medien ganz stark gekommen ist. Und wenn man ein interessierter, stets neugieriger Mensch ist, beobachtet man, was die Technologie und was der Markt mit sich bringt und was gibt es dafür Lösungen. Also das, was als Imagefilme und Werbung begonnen hat, ist mittlerweile ein Konzept für Begleitung von klassischer Kommunikation von Unternehmen um die Komponente Bewegtbild. Von der Strategie, Kreation, Produktion, aber auch gleich mit Angeboten, sofern man das benötigt, eine Implementierung und die Kommunikation davon.
Wenn man an eine Gründung denkt... Entschuldigung,
und auf meinem und bei mir steht Producer/Leuchtturm.
Leuchtturm, oh. Und was ist der Leuchtturm genau in einem Satz?
Man kann sich an mir orientieren und ich sehe auch recht viel.
Sehr gut. Sagen Sie, wenn man daran denkt, ein Unternehmen zu gründen, dann hat man ja Angst. Da kommen so wahnsinnig viele auf einen zu. Das Rechnungswesen und die Bilanz und die Mitarbeiter motivieren und das Arbeitsrecht, das Vertragsrecht, das Steuerrecht, internationales Recht, EU-Recht und so weiter. Also man könnte eine lange Liste aufzählen. Das schreckt die meisten Menschen ab, zu Recht. Und wir leben ja heute in einer arbeitsteiligen Gesellschaft. Eigentlich muss das ja nicht sein. Man kann ja vieles arbeitsteilig organisieren. Das ist noch gar nicht so im Bewusstsein drin. Weil mit dem Wort Unternehmertum, Unternehmer, hat man immer so einen Zampano vor Augen, der alles kann und der auch alles macht. Und so der oberste Feldherr ist, so eine Mischung aus Feldherr, Forscher, kleiner Einstein und dann zu Showmaster, weil er so in der Öffentlichkeit auch für sein Unternehmen werben muss. Die meisten Menschen sind damit überfordert. Die meisten Menschen können nicht alles drei auf einmal. Und dann soll er noch Kapital besorgen und den Laden tagtäglich managen und so weiter und all die Probleme lösen, die es da gibt. Stichwort Arbeitsteilung, Stichwort Komponenten, also ein Unternehmen aus Komponenten zusammensetzen. Können Sie da was aus Ihrer Gründung sagen?
Ja, auf jeden Fall. Ich war der Ansicht am Anfang, dass ich von recht vielen Bereichen eine Ahnung habe, ohne Spezialistin zu sein da drin, aber ich kann die Zusammenhänge verstehen. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, was sind meine Kernkompetenzen und wo finde ich Mitstreiter und Mitstreiterinnen, die andere Kernkompetenzen haben und wie kann man das am besten aufteilen? Weil es macht überhaupt keinen Sinn, alles selbst zu machen. Es ist ineffizient und wozu es dann oft führt, also auch ich habe versucht, alles selbst zu machen, selbstverständlich. Ich
wollte ja wissen, wie es geht. Dilettantismus ist auch die Gefahr.
Man ist dann so in Projekten drinnen, dass man keine Kapazitäten mehr hat, nächste Projekte, also wenn man in einem Projektgeschäft ist, wir sind in einem Projektgeschäft, man hat keine Zeit mehr, gleichzeitig in eine neue Akquise, in neue Verhandlungen zu gehen und weitere Projekte aufzustellen und zu realisieren. Das heißt, wenn man Kompetenzen aufteilt, ist man insgesamt besser dran. Und man muss auch nicht alles wissen. Man muss nur wissen, mit wem, wie, was. Und ein ganz großes Thema ist bei mir auch dem auch Vertrauen und sich auf den verlassen. Auch da lernt man sich manchmal zweimal kennen. Ja.
Also wir nennen das Gründen mit Komponenten. Der erste Schritt ist, ein Team zusammenzustellen, wo man das, was man selber nicht kann oder auch nicht gerne tut, abgibt. Das ist auch ein Punkt. Als Angestellter können Sie nicht davon träumen, dass Sie genau das machen, was Ihnen liegt und was Sie gerne tun. Aber als Gründer ist einer der wenigen Vorteile, wenn Sie Chef sind, wenn Sie Gründer sind, können Sie sagen, wer was zu machen hat. Und dann haben Sie die Chance zu sagen, na, die Sachen, die ich nicht gerne mache, die gebe ich selbstverständlich ab. Gründer zu sein hat viele Schwierigkeiten und Chef zu sein ist auch nicht einfach, wissen wir alle. Als Chef sind Sie nicht furchtbar beliebt. Und die große Chance als Chef ist, das abzugeben, was Sie nicht gerne tun. Dann sind Sie einfach auch besser. Und Gründen mit Komponenten heißt im Team abgeben, aber auch von außen holen. Sie müssen heute nicht Ihr Unternehmen von Null aufbauen. Also irgendwelche Räume, Maschinen, ein Auto, das ausliefert, eine eigene Buchhaltung, die Steuergeschichten im eigenen Haus. Kann man alles auslagern und muss es auch. Und dann kommen viele Praktiker und sagen, ganz falsch, das kreiert Chaos. Und die verstehen ja gar nicht, was wir wirklich wollen. Da ist die Antwort darauf ganz wichtig, professionelle Komponenten. Professionelle Komponenten. Wenn Sie das Accounting, das Rechnungswesen abgeben, viele Praktiker sagen, Dürle, ganz falsch, dann müssen Sie jemanden haben, der so professionell ist, dass er Ihnen sagt, ja, wenn Sie das abgeben, dann müssen Sie aber die Schnittstellen in Ihrem Unternehmen sehr genau angucken und sehr genau besetzen, nämlich zum Rechnungslegen, also wer die Rechnungen schreibt, zur Lagerhaltung natürlich, auch zum Steuerberater, das Interface, wenn Sie es digital machen, muss da sein. Das wird Ihnen eine professionelle Komponente sagen. Wenn Sie Ihren Onkel einstellen, der früher mal Buchhalter war, oder einen BWL-Studenten im ersten Semester, dann wissen die das nicht. Also professionelle Komponenten. Und da kommt das Gegenargument, ja, Professionalität ist teuer, die kann ich mir nicht leisten. Dann sage ich mir, wenn Sie sich Professionalität nicht leisten können, probieren Sie es mal mit Unprofessionalität. Da wissen wir alle, das wird noch viel teurer. Also professionelle Komponenten. Wir müssen heute das ganze Gründungsgeschäft in Komponenten denken. Noch ein Satz dazu. Wir haben eine Company in Berlin, Ratio Drink, die ist zu 100% aus Komponenten. Die kauft Apfelsaftkonzentrat, füllt es ab, das Konzentrat, in so eine Back-in-Box, das macht jemand anderer. Und dann gibt es eine Buchhaltung, die macht jemand anderer und die schreibt die Rechnung und verwaltet das. Dann gibt es einen Telefondienst, das macht E-Büro. Und dann gibt es noch eine Logistik, die macht die Projektwerkstatt. Was macht der Gründer? Das ist ein Ein-Mann-Unternehmen, relativ hoher Umsatz. Was macht der Gründer? Wenn Sie den fragen, wie viele Stunden arbeiten Sie? 8 Stunden, 10 Stunden, 12 Stunden, immerhin allein. Sagt er, na, so eine Stunde am Tag. Wie, eine Stunde? Naja, Koordination der Komponenten. Irgendeiner muss die koordinieren. Ist noch genügend Saftkonzentrat da? Sind noch genügend Back-in-Boxes da? Klappt das alles mit der Logistik und so? Also er muss koordinieren, aber er muss nicht selber machen. Er hat ein Problem. Wenn ein Journalist kommt und sagt, ich möchte ein Interview in Ihrer Company machen, das ist ein Problem. Wo ist denn die Company? Die ist in den Komponenten. Die Company ist gar nicht da, die ist im Kopf, die ist im Laptop, die ist in den Komponenten. Dann kann man sagen, kommen Sie in meine Küche und wir trinken einen Kaffee. Oder wir gehen in ein Kaffeehaus und Sie können mich interviewen. Aber die Company ist nicht da. Das klingt revolutionär, ist es aber gar nicht. Adam Smith, Arbeitsteilung. Der Wohlstand der Nationen kommt durch die zunehmende Arbeitsteilung. Überall ist Arbeitsteilung. Überall, nur beim Gründen, haben wir dieses alte, verflixte Bild, dass der Gründer alles können kann. Und können muss und können soll. Und das ist nicht möglich. Da enden Sie überarbeitet, überfordert und auch schlecht. Mit viel Dilettantismus. Also ein modernes Konzept von Gründen heißt Komponenten. Suchen Sie Komponenten, entlasten Sie sich. Professionelle Komponenten. Und Sie müssen so lange nachdenken, bis Ihr Company so hohe Marge hat, dass Sie sich Komponenten leisten können. Sonst sage ich, gründen Sie lieber nicht und arbeiten Sie weiter am Konzept. Gucken wir mal das nächste Beispiel. Frau Lisa Moore, Sie sind Diplom-Ingenieurin, aber Sie haben etwas gegründet und das hat einen alltäglichen Namen, das heißt Göttin des Glücks. Allein schon der Name, wenn es um Aufmerksamkeit geht, wahnsinniger Name. Göttin des Glücks, sagen Sie ein bisschen, was war so die Anfangsidee, was war der Einfall und wie ist das dann zur Company gegangen?
Ja, die Göttin des Glücks ist Österreichs erstes ökofaires Modelabel sozusagen. Das heißt, wir haben vor 10 Jahren hatten die Idee aus diesem Spaßprojekt, was wir damals neben 4 kreative Menschen, neben unseren eigenen Selbstständigkeiten im Architektur, Mode, Film, Bildhauer-Business. Wir haben uns getroffen, wir haben Spaß gehabt zu viert miteinander und wir haben miteinander dieses Modeprojekt angefangen. Das war aber nicht geplant, das als Business aufzuziehen. Wir haben damals 200 Euro in die Hand genommen, also jeder von uns 54 Euro und wir sind um 200 Euro Stoffe einkaufen gegangen. Wir haben um diese 200 Euro 60 Meter bekommen und mit diesen 60 Metern oder 50 Metern haben wir 50 Teile genäht. Ja? Und das Grundkonzept war, diesen Spaß, den wir zu viert miteinander hatten, in diese Mode hineinzubringen. Das heißt, bequeme, aber trotzdem schicke Mode zu machen, die Spaß macht, die bunt ist, die humorvoll ist, die mit Sprüchen und Grafiken bedruckt ist, die positives Lebensgefühl vermittelt, weil von dem haben wir alle viel zu wenig in unserer stressgeplagten Zeit. Und die damit auch die Trägerin, den Träger selbst in ein positives Gefühl stellt, aber auch das Umfeld. Man kann auch das Umfeld damit prägen. Wir haben Ärztinnen, Richterinnen, die unsere Mode wirklich als Arbeitskleidung auch einsetzen. Und das ist von Anfang an so gut gegangen, dass wir das Geld, was wir von diesen 40, 50 Teilen bekommen haben, wieder in neue Stoffe gesteckt haben. Das heißt, wir haben eigentlich wirklich mit null gegründet, aus einem Spaß heraus und nach einem halben, dreiviertel Jahr mussten wir wieder nähen und dann waren wir bei 300 Stück und dann haben wir gesagt, na, jetzt können wir aber nicht mehr selber nähen, was machen wir denn jetzt mit dieser Göttin? Ja? Und dann kam ganz ein ganz entscheidender Moment einer Freundin von uns, die gesagt hat, dieses Wohlfühlprojekt in Wien bei dem Händler sind dann schon die Stoffe ausgegangen und wir haben schon überlegt, jetzt müssen wir Stoffe von irgendwoher sourcen und woher kriegen wir die und aus Portugal und wie wird das produziert und was ist mit unserem Motto, danke, mir geht's gut. Wir wollen dieses Danke, mir geht's gut Motto, wenn wir auslagern müssen, wer produziert für uns, wer näht für uns, wie geht's denen? Ich kann nicht Danke, mir geht's gut als Mode verkaufen, den Trägerinnen und dann dafür Kinder nähen lassen oder Giftstoffe in den Färbereien verwenden. Und wir haben einfach zu diesem springenden Moment gesagt, wenn wir aus dieser Göttin des Glücks wirklich ein Business machen und ein Unternehmen machen, dann ist es unsere Hauptaufgabe, weil es unseren Wertvorstellungen entspricht, dieses Danke, mir geht's gut, auch entlang der gesamten Produktionskette zu implementieren. Und das ist im Textilbereich eine Herkulesaufgabe, weil da ganz, ganz viele verschiedene Stufen in der Produktion vorhanden sind. Und wie soll man das fair machen? Und dann gab es eine Win-Win-Situation, nämlich die EZA Fairer Handel in Salzburg, Österreichs größte Importgesellschaft für Fairtrade-Produkte. Und mit der kooperieren wir seit 10 Jahren und über diese Kooperation dürfen wir auf deren Kooperationsproduktionspartner in Indien und auf Mauritius zugreifen. Das sind alles Fairtrade-Betriebe. Und so kam das, dass 4 junge kreative Leute, die im Grunde selbst Startups hatten, ein Startup miteinander gegründet haben, auf Basis einer Win-Win-Situation in einer Kooperation mit Fairtrade und wo das plötzlich funktioniert hat. Aber es war natürlich eine Herkulesaufgabe, weil das Ganze auf die Beine zu stellen, das Ganze durchzustehen, das Ganze zu entwickeln, Fairtrade bedeutet, man produziert im Süden, man produziert über Distanz, man produziert, man sieht sich nicht, man muss das Ganze über Skype und Telefon managen. Also das ist sehr, sehr kompliziert, aber es war so es ist einfach ein Herzensprojekt und das ist die Sache, wenn man diese Herzensprojekte in sich trägt, wenn man überzeugt ist davon, dass das Projekt das Richtige ist, dann bekommt man diese Kraft und diese Energie, das auch umzusetzen und wenn man dann merkt, dass es funktionieren kann und das ist mein Credo. Das begann schon vor meinem Studium, wo wir vor meinem Studiumende Ich habe Architektur studiert, in Wien als 5 Studenten ein mega Kunstprojekt plötzlich irgendwie auf die Beine gestellt haben, weil wir dran geglaubt haben. Wir haben dran geglaubt und es ist magisch, wenn man eine Sache glaubt und versucht sie zu realisieren und alles dafür gibt, es zu realisieren, dann gelingt das auch, auch mit ganz wenig Geld. Und das gibt eine unglaubliche Kraft. Und das prägt eigentlich mein ganzes Leben, dass ich mir denke, wenn ich was will, wenn ich davon 100% überzeugt bin, dann kann ich es auch realisieren. Was ich noch trotzdem ganz, ganz wichtig finde, ist das Gemeinsame, die Kooperation. Alleine, finde ich, ist es viel schwieriger als in der Gruppe. Das ist auch, schließt dann das an, was Sie gesagt haben. Auch auslagern ist Kooperation. Miteinander ist Kooperation. Man muss nicht alles selbst können. Und wenn man findet, was man selbst am besten kann und dann das Puzzleteil, was dazu passt, auch noch findet, dann gelingen Dinge, die unglaublich scheinen am Anfang.
Wenn ich Ihnen zuhöre, habe ich das Gefühl, Sie sprechen von dem eigenen Kind. Es ist Ihr Ideenkind. Ist es nicht besser, statt von Unternehmen, von Ideenkindern zu sprechen? Könnten Sie sich damit anfreunden?
Absolut. Es ist wie ein Kind. Es ist ganz tief da drinnen und es ist tiefste Überzeugung, das zu tun. Ja. Und daraus schöpfe ich auch die Kraft, in schwierigen Zeiten dazu zu stehen quasi. Also in schwierigen und in schönen Situationen.
Das ist doch für uns Männer interessant, dass wir Kinder in die Welt setzen können, eigene Kinder, Ideenkinder. Und ich finde, das muss auch so sein. Sie brauchen die Energie, Sie brauchen das Durchhaltevermögen. Wenn Sie etwas machen, was nur eine Opportunity ist, oft wird so Entrepreneurship gleichgesetzt mit Opportunity Recognition, eine Gelegenheit erkennen oder rasch umsetzen. Das ist nicht Ideenkind. Ideenkind ist, es muss was mit mir zu tun haben. Es ist mein Anliegen. Es ist mein Traum gewesen. Und ich habe diesen Traum umgesetzt. Und irgendwann wird der Traum lebendig und kriegt Beine, ökonomische Beine und fängt an zu leben. Das ist ein wahnsinniges Gefühl. Ich habe das ein paar Mal erlebt. Wenn mich Leute fragen, wie viele Kinder haben Sie, sage ich ungefähr ein Dutzend. Ideenkinder. Und das ist ein wichtiges Element. Das kommt in den Ökonomielehrbüchern nicht so zum Vorschein. Aber es sollte, weil wir heute den Luxus haben, Ideenkinder zu haben. Früher Stahlwerk, Eisenbahnbau, Kohlebergbau, da war das nicht so. Aber jetzt mit unseren eigenen Gründungen heutzutage und Arbeitsteilung können wir von Ideenkindern sprechen, ohne dass es uns totschlägt und ohne dass wir völlig damit zugeschlagen werden, weil es zu viel Arbeit und zu viel verschiedene Anforderungen wären.
Ja, und es gelingt auch im Angestelltenverhältnis, wenn die Chefs, die Chefinnen dementsprechend eingestellt sind. Also das hat mit Hierarchien zu tun. Wir entwickeln uns weg von den Pyramidenhierarchien hin zu flachen Hierarchien hin zu partizipativen Hierarchien in Unternehmen. Und da, ich merke das bei uns auch, ich lege keinen Wert drauf, Chefin zu sein. Ich will so auch gar nicht angesprochen werden. Ich bin Teil dieses Teams und das gesamte Team ist dafür verantwortlich, dass unser Business so läuft, wie es läuft. Und wir sind alle miteinander und ich habe auch einen anderen Titel, den ich mitgebracht habe. Wir sind alle miteinander die irdischen Erfüllungsgehilfinnen der Göttin des Glücks. Und das ist unser Team genauso wie ich. Und die Shop-Göttin, die im Shop steht, die verkaufen kann, die kann das viel besser als ich. Mein Kollege, der in der Designabteilung sitzt, der weiß viel besser, was jetzt nächstes Jahr gut geht oder was nicht gut gehen wird. Und jeder von uns hat seine Qualitäten. Und wenn man das auch fördert und die Menschen sein lässt in ihren Qualitäten, wow, dann ist da so viel Energie und letztendlich, wenn man es dann auf wirtschaftliche Betrachtung herunterbricht, weniger Krankenstände, gesundere Menschen, glücklichere Menschen, wesentlich mehr Output im Unternehmen, wesentlich viel, viel besser als alles andere.
Zur Göttin des Glücks gehören Komponenten. Also aus andere einbeziehen, nicht alles selber machen. Unser nächster Gast auf dem Podium, Bernhard Bachofner. Sie sind Vertriebsleiter bei Fiegel Spielberger Solutions. Vielleicht zu dem Thema Komponenten. Das ist ja was ganz Zentrales. Wie können wir uns ein Stück weit diese scheinbar so wahnsinnig schwierige Aufgabe, ein Unternehmen zu gründen und zu leiten, leichter vorstellen? Wie können wir uns ein Stück weit moderner verhalten, Arbeitsteilung Komponenten. Können Sie uns da ein bisschen was aus Ihrem Erfahrungsbereich zu sagen?
Gerne, ja. Ich möchte mich auch gerne anschließen an das Thema mit den Komponenten und wie wichtig das ist. Ich habe mehrere Nebenaufgaben. Ich bin nicht nur Geschäftsführer und Gründer der Fiegel und Spielberger Solution GmbH mit meinen Mitgesellschaftern. Das ist ein Unternehmen, das seit 90 Jahren, also seit 1927 am Markt ist, in dem ich seit 20 Jahren bin und mit dem wir laufend Neugründungen wieder auf den Markt bringen. Ich bin auch gleichzeitig für die EU-Kommission in der Evaluierung von Förderansuchen, gerade von Start-up-Unternehmen, tätig und stelle immer wieder fest, dass wenn Gründer, die geniale Ideen haben, sich alles auf ihre Schultern nehmen und alles allein machen wollen, man das meistens auch in den Förderansuchen wirklich liest. Und das ist sehr problematisch. Wenn man sich eine Innovation vorstellt, dass die Innovation die Verkörperung einer guten Idee, aber im Markt als nachgefragtes Gut oder Produkt darstellt, dann heißt das, dass nicht nur die Idee gut sein muss, sondern sie muss auch einen Markt finden, sie muss auch richtig implementiert sein und die Technologie muss richtig funktionieren dazu. Und das alles in einer Person zu vereinigen, ist meistens schon schwierig genug. Und vor allem, ich habe noch ein zweites Problem dazu. Ich habe keinen Gegenpart, mit dem ich mich spiegeln kann und wo ich mir wirklich Feedback holen kann und wo ich mich wieder referenzieren kann, ob das wirklich der richtige Weg ist. Gleichzeitig ist die Digitalisierung eine unheimliche Chance, weil es noch nie so leicht war, mit so viel Know-how und so wenig Ressourcen so tolle Unternehmen zu gründen. Ich kann mich heute weltweit mit den besten Köpfen vernetzen. Ich habe offenen Zugriff auf Informationen, die früher einfach schwer verfügbar war. Ich kann heute jede Patentdatenbank durchsuchen. Ich habe vor 2 Jahren am MIT einen Kurs besucht, online zum Thema iteratives Innovationsprozessmanagement. Und war imstande, ohne ein Know-how dazu zu haben, für meine Abschlussarbeit rauszufinden, wie man einen Kugelschreiber im Spritzguss produziert und was das kostet und welche Komponenten man dazu braucht. Ich schwöre Ihnen, mein Hintergrund ist auch die Handelsakademie. Ich habe nie mit Spritzgusstechnik zu tun gehabt, aber ich war imstande, das auszurechnen. Das heißt, die Ressourcen sind wirklich da. Ich kriege unheimliche Förderungen und auch die Art, heute zu denken in einer Shared Economy, dass ich mir zum Beispiel meinen Büroarbeitsplatz teilen kann mit anderen kreativen Köpfen und anderen Professionen, bietet mir unheimliche Möglichkeiten, mich schnell zu vernetzen und schnell tolle Lösungen in den Markt reinzubringen. Ich glaube, das ist auch etwas, was wahrscheinlich die Politik auch aufgreifen muss. Die Digitalisierung ermöglicht es, den kleinsten Betrieben und den kleinsten Startups globale Lösungen hinzubringen, wenn sie nur die richtigen Rahmenbedingungen haben und die richtigen Unterstützungen haben. Und alle Betriebe, die man heute als Weltmarktführer kennt, die in 10 Jahren größer geworden sind als andere Unternehmen in Jahrhunderten, die sind mit 1, 2, 3 Mitarbeitern und einer guten Idee gestartet, die sie richtig in den Markt gebracht haben. Und das ist heute wirklich überall möglich. Vor sicher 20, 30, 40 Jahren noch war der Standort sicher das maßgebliche Kriterium, ob ich eine Lösung entsprechend umsetzen kann. In einer globalisierten Welt, wo ich digital vernetzt bin, spielt der Standort, wo ich damit beginne, viel weniger Rolle als das Mindset, was mein Zielmarkt ist dabei. Wenn Sie mal Startup Center in Israel besuchen, dann ist es dort ganz klar für jeden Ein-Mann-Betrieb, dass der Markt, den anpeilt, auf jeden Fall die USA ist, wahrscheinlich noch UK, der asiatische Raum und dann als letztes vielleicht Europa. Wenn Sie in Österreich ein Startup gründen und Ihr erster Zielmarkt ist Wien und Umgebung, dann ist das Denken einfach viel zu kurz. Sie haben heutzutage Möglichkeiten, die ganze Welt mit einer guten Idee zu beliefern und Sie haben heute die Ressourcen, dass Sie sich mit Ihren Partnern entsprechend vernetzen können. Und das ist unheimlich wichtig, weil durch die Digitalisierung natürlich auch sehr viel Know-how erforderlich ist. Wenn heute Lösungen entwickelt werden, dann muss ich von Haus aus auf das Thema Security schauen. Ich muss mich mit den ganzen Legal Compliance Themen auseinandersetzen. Ich muss eine IP Protection, also eine Patentsicherungsstrategie fahren, weil ich gleichzeitig in einem globalen Wettbewerb stehe. Und das alles als einzelner Gründer zusammenzubringen, ist praktisch nicht möglich. Da muss ich eben auf ein entsprechendes Netzwerk von Partnern zugreifen. Aber das ist vorhanden. Es gibt ausgezeichnete Gründerservices in der Wirtschaftskammer. Es gibt Start-up-Initiativen auch der industriellen Vereinigung, die laufend jedes Jahr stattfinden. Und es ist auch so, dass es noch nie so leicht war wie heute, für junge Gründer Kontakt zu großen Unternehmen zu finden. Sie müssen sich vorstellen, in einer Zeit, wo praktisch für Unternehmen, die seit Jahrzehnten am Markt sind, plötzlich ganz neue Geschäftsfelder aufgehen, für die es keine traditionellen Lösungen in den Betrieben gibt. Die suchen ganz, ganz, ganz händeringend nach neuen kreativen Lösungen, weil die meisten dieser Betriebe wissen, dass sie es in ihrem Unternehmen fast nicht lösen können, weil sie viel zu langsam und viel zu träg auf diese Veränderungen reagieren können. Das heißt, heute können Sie mit einer guten Idee jederzeit bei einem unheimlich großen Industriebetrieb andocken, können auf alle Ressourcen zugreifen, die Sie brauchen als Gründer und vielleicht nicht selber haben, Rechtsexpertise, kaufmännische Expertise, Kapital, und können gleichzeitig so Ihre Idee in kürzester Zeit hochskalieren und zu einer globalen Lösung machen. Ich glaube, besser als jetzt war es noch nie, ein Unternehmen zu gründen. Die Chancen sind auf jeden Fall da und die Möglichkeiten auch.
Dem kann ich nur voll zustimmen. Wir müssen mit diesen alten Bildern, die uns so glauben machen, dass das so eine Aufgabe ist, die nur ganz wenige, fast geniehafte Leute können, damit müssen wir aufhören. Wir haben heute für jedermann die Chance, das zu machen. Entrepreneurship ist zugänglich geworden. Das ist nicht mehr eine Sache für ein paar schnelle Jungs oder außergewöhnliche Menschen. Und wir brauchen das. Wir haben so viele Probleme in der Gesellschaft und international und Klima und Feinstaub und Flüchtlingsproblematik und, dass wir mehr Lösungen brauchen als nur die der großen Unternehmen, als nur die der Politik, die ja kaum noch nachkommt, und die der Erziehung, die auch nicht nachkommt mit dem, was draußen an Problemen passiert. Also wir brauchen neue Lösungen, wir brauchen neue Ideen, wir brauchen auch einen neuen Schwung. Kopfschleckkapital möglich, weil wir Komponenten haben, weil wir Konzepte ausarbeiten können und weil wir mit dieser hocharbeitsteiligen Gesellschaft tatsächlich vieles von außen holen können, was früher der Zampano, was früher der Unternehmensgründer selber machen musste. Also das ist Ihre Chance, das ist Ihre Chance. Die Gesellschaft braucht Sie, aber es ist auch für Sie individuell die Chance. Es gibt einen Satz von Konfuzius, 2500 Jahre alt, den sollten Sie mit nach Hause nehmen. Der hat gesagt, wenn man das tut, was man gerne tut, und jetzt kommt's, brauchen Sie Ihr Leben lang nicht arbeiten. Wenn Sie das tun, was Sie gerne tun, brauchen Sie Ihr Leben lang nicht zu arbeiten. Und gucken Sie sich mal um, wer alles klagt und wer an der Arbeit halb zugrunde geht. Gucken Sie sich das an, je früher, und Sie haben die Chance, es früh im Leben zu verstehen. Suchen Sie etwas, was Ihr Anliegen ist, was Ihnen liegt, was Ihnen leicht fällt, was Sie gerne tun. Und dann brauchen Sie Ihr Leben lang nicht arbeiten, sondern begleiten Ihr Ideenkind oder sogar Ihre Ideenkinder. Das mit den Komponenten ist natürlich der Grund, warum es Serial Entrepreneurs gibt. Ich bin an ungefähr einem Dutzend Unternehmen beteiligt. Ein paar davon habe ich selber gegründet. Bei ein paar bin ich Business Angel. Und im Umfeld sind noch andere entstanden, die, wo ich in der Diskussion beteiligt war, aber sonst nicht. Das ist die Chance, das ist modernes Entrepreneurship. Nicht eine Krawatte anziehen, zum Banker gehen und den Businessplan erklären. Ich bin kein so großer Freund von Businessplänen. Ich weiß, dass das in den Schulen gelehrt wird. Ich sage immer, ein Businessplan ist nichts anderes als ein Bündel von Annahmen. Es sind Annahmen, die da im Businessplan stehen, dass Ihr Produkt von Käufern gewünscht wird, gekauft wird, dass das Design des Produkts die Käufer anspricht, dass der Preis akzeptiert wird, dass Ihr Vertriebsweg akzeptiert wird. Das sind alles Annahmen. Und nur weil Sie die Annahmen aufschreiben, werden die Annahmen nicht besser oder realistischer. Das ist der Punkt. Die werden nicht besser, weil sie schwarz auf weiß stehen. Auch wenn es so aussieht. Ein Businessplan wirkt natürlich mehr, als wenn Sie irgendwas erzählen. Aber es bleiben Annahmen. Und was Sie brauchen, ist rausgehen und die Annahmen testen. Proof of Concept. Der Proof of Concept ist wichtig. Bevor Sie gründen und bevor Sie irgendwelches Kapital einsetzen und damit ins Risiko gehen. Also erkennen, ein Bündel von Annahmen, wenn Sie wollen oder wenn das von Ihnen verlangt wird, schreiben Sie es auf. Aber machen Sie sich immer klar, die Annahmen werden nicht realistischer, nur dadurch, dass Sie sie aufschreiben. Ein Businessplan ist nicht irgendetwas, was besonders beeindruckt. Ich sage immer im Gegenteil, wen ein Businessplan beeindruckt, na, den möchte ich nicht als Investor haben oder als Kreditgeber haben. Aber gut, es will da nicht zu weit gehen. Ich weiß, das ist ein bisschen Neuland, da müssen wir uns erst noch dran gewöhnen. Aber so viel gesagt, Komponenten und Konzept, K und K. Damit können Sie mehr anfangen als ich zu Hause in Deutschland. K und K, Konzept und Komponenten. Ja, bitte.
Da möchte ich bitte noch was dazu sagen. Weil ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wenn man einfach anfängt, eine Idee ins Leben zu rufen, dass man nicht mehr glaubt, man ist alleine. Also wir sind irgendwie alle erzogen worden, dass wir glauben, nur der Stärkste und der Schnellste und der Fitteste und der es als Erstes hat und der muss dann gehen und go for it. Sondern ich glaube, dass wir halt heute wirklich in einer Zeit leben, wo einfach Kollaboration und Vernetzung, also wo dieses Wir einfach so viele Chancen bietet. Und zwar wirklich, und dass man eigentlich anfängt, bei der Idee wirklich in beide Richtungen zu denken, sowohl horizontal, was gibt es da für andere Menschen, für andere Ideen, mit denen man sich irgendwie zusammentun kann. Es gibt den Begriff Gattungsbegriffe. Ich glaube, man muss nicht immer sein Ding alleine durchpeitschen und in die Welt groß bringen. Also man kann sich, glaube ich, einfach auch leicht machen und sagen, man kann auch eine Gattung aufmachen und die mit anderen zusammen bespielen. Ja, ich meine, da hat jeder seine Regionen, die er dann bespielen kann. Das ist nichts Neues. Aber es ist heute halt einfach so viel leichter und es gibt so viele neue Märkte, die man aufmachen kann. Und ich glaube, genauso wichtig ist es auch im Vertikalen auch zu schauen, vorgelagert, nachgelagert, mit wem kann ich mich in einer Wertschöpfungskette zusammentun, ohne dass man sich auf die Füße tritt, einfach einen größeren Raum aufzumachen, einen größeren Bereich gemeinsam zu bespielen. Ich möchte vielleicht kurz an einem Beispiel, einem konkreten Beispiel, zwar jetzt nicht von einem Entrepreneur, eben von Googler, von einem Kommunikationshaus erzählen. Es ist so, wir haben gesagt, wir wollen Cradle-to-Cradle machen, sprich kein Abfall, keine Giftstoffe, alles nur gesunde Komponenten. Jetzt hätten wir natürlich anfangen können, uns ins Labor stellen und selber diese Farben mischen und selber am Papier rumtun und jahrelang umeinander forschen und wahnsinnig viel Geld und vielleicht wäre es nur halb gut geworden. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen das mit unseren Lieferanten zusammen. Das heißt, in der Vertikalen haben wir geschaut, okay, wer liefert uns dazu, wer hat dieselbe Haltung und haben mit den Lieferanten zusammen die Rezepte aufgemacht und prüfen lassen und analysiert und wirklich die Stoffe ausgetauscht, die sowohl nicht schädlich sind, als auch die, wo man es nicht genau weiß und haben wirklich sukzessive nur gesunde Komponenten reingetan, sodass wir wirklich in Farben, in Papier, in Leim, in allen Komponenten einfach eine ganz saubere Cradle-to-Cradle zertifizierte Linie haben. Und das haben nicht wir gemacht, sondern mit diesen ganzen Lieferanten jeweils einzeln zusammen. Und dann haben wir gesagt, okay, das Cradle-to-Cradle kennt aber eigentlich irgendwie keiner. Und irgendwie ist es auch, wenn wir das jetzt alleine in die Welt bringen wollen, in der Druckereibranche, in der Medienbranche wird es auch schwierig einfach. Das schaffen wir vielleicht gerade noch in Österreich. Und dann haben wir gesagt, okay, wir nehmen die Horizontale her und schauen in Europa, wo gibt es denn andere Druckereien, die vielleicht auch Interesse daran haben, dieses Cradle-to-Cradle, diese gesunden Druckprodukte in die Welt zu bringen. Und haben eben diese Print the Change Community gegründet. Also man kann auch eine Community gründen mit seinem Unternehmen, sage ich. Und haben dann Partner in Dänemark gefunden und in der Schweiz. Jetzt kommen gerade noch zwei andere dazu. Und mit denen zusammen teilen wir uns dann die Forschungs- und Entwicklungskosten, dass das auch diese Zertifizierungen nicht wir machen müssen, sondern dass alles europaweit geteilt wird. Sie kriegen dafür dieses Know-how, was wir schon vorgearbeitet haben in diesen Jahren. Und man bringt gemeinsam dieses Thema auf Europaebene weiter. Ich glaube, das ist was einfach ganz große Chancen heute birgt, dieses Gemeinsame und dieses Wir und nicht mehr dieses Ich.
Da gibt es ja einen neuen Begriff, der im Moment so durch die Beratungsszene läuft, VQ statt IQ, also IQ, Intelligenzquotient, aber dieses I, dieses Ich hier bin der Größte, dass man das ein bisschen versucht zu erkennen, eigentlich sind wir längst ein Wir. Und sogar ob wir wollen oder nicht, gar nicht so ein moralischer Maßstab, sondern wir sind, indem man ein Unternehmen gründet, kreiert man eine Community, ist ganz klar. Nicht nur mit seinen eigenen Mitarbeitern, sondern natürlich auch mit den Kunden. Und Social Media brauche ich Ihnen nicht zu sagen. Wir denken ganz anders in Gemeinschaften, als das früher war. Also der Zampano, der Alleskönner, der Allesalleinmacher, ist vorbei. Das ist auch kein gutes Bild, es war auch nie ein gutes Bild, aber früher war es eben gang und gäbe, wir müssen uns davon verabschieden. Ich würde Frau Böcks gerne fragen, Film hat doch immer klassisch schon diese Arbeitsteilung gehabt. Der Produzent, der Regisseur, der Kameramann und so weiter, ist da das nicht längst gang und gäbe, dass man mit Komponenten arbeitet?
Ja, also Film ist ein typisches Beispiel für eine ganz klar strukturierte Kompetenzenmaschinerie, die ineinander greifen muss, damit sie gesamt läuft. Also wirklich in der Produktion selbst. Aber man hat auch immer Faktoren von außen im Sinne einer Förderung, damit ich überhaupt die Finanzierung kriege. Wenn es jetzt um Kino geht oder im TV ist ganz stark das Thema, es müssen viele Menschen einen Rotstift ansetzen, damit sie ihre eigenen Arbeitsplätze begründen, die sogenannten Redakteure. Ja. Das bedeutet, man hat Kompetenzen innerhalb eines Projekts, man hat aber auch Kompetenzen und Faktoren von außen, von denen man abhängig ist. Was mir dazu aber ganz stark einfällt, und das ist ein Weg, den wir jetzt versuchen auch anders zu gestalten, und da in eine Innovation zu gehen, ist, wir wollen ein Mindset ändern, von den Prozessen her. Wir leben in Europa in in einem Bereich, wo das Thema Film ein Kulturbegriff ist, ein Kunst- und Kulturbegriff. Deswegen sind wir von klassischen, sehr langsamen, extrem traditionellen Finanzierungen abhängig. In Amerika gab es immer eine Filmindustrie, in Europa immer eine Filmkultur. Deswegen funktionieren diese Märkte auch total anders. Und die meisten, die jetzt Film in Europa machen, sind in einem sehr traditionellen Mindset. Dann gibt es die jungen Wilden, die sich oft selbst verschulden und für den das Leben nicht lustig ist, ohne an diese Gelder heranzukommen. Jetzt bin ich irgendwo mittendrin und ich sage, ich verstehe die alte Welt, ich glaube die neue Welt zu verstehen und ich will jetzt eine Brückenbauerin sein in dem Bereich. Wir haben mit unserem Ideenbaby vor 2 Jahren mit dem Titel Good News, weil wir auch beschlossen haben, wenn ich in der Früh in die O4 in Heiligenstadt einsteige und 5 Stationen später nach dem Durchblättern von der U-Bahn-Zeitung aussteige, ist mein Tag gelaufen, weil ich ständig nur höre, was alles entsetzlich ist, und haben ein Konzept gemacht, ein TV-Konzept, wirklich über Konstruktives aus der ganzen Welt zu berichten, als ein Statement gegen die Bad News. Was wir gemacht haben, wir wussten aber, das wird elendlang dauern. Und wir wollten schneller sein. Wir haben gesagt, es ist Zeit. Und wir wollten diese Idee testen. Und wir haben das erste Mal Crowdfunding gemacht.
Das lag mir auf der Zunge die ganze Zeit.
Genau.
Stichwort Crowdfunding, ja.
Und das ist, und da bin ich jetzt auch dort, wo ich hin wollte. Wir haben das damals gemacht, um eine Finanzierung, meine Grundfinanzierung, damit wir überhaupt einen Prototypen machen, zu erreichen. Was uns da aber entgegengekommen ist, war ganz toll, und ich habe jetzt meine MBA-Arbeit darüber geschrieben. Es ist ein fantastisches Instrument zu einem sehr frühen Zeitpunkt, wo noch all diese Gelder nicht geflossen sind, die vielleicht später falsch angebracht wurden, zu testen, macht diese Idee überhaupt Sinn? Macht sie in meinem Kopf Sinn?
Proof
oder verstehen das alle?
Proof of Concept, ja.
Proof of
Concept. Proof of Concept.
Ganz stark.
Ja.
Und es ist ein Wahnsinnskommunikationstool. Es ist eine Eröffnung für eine Kollaboration, für Multiplikatoren, für Beziehungsmanagement, für meine späteren Kunden oder Mitstreiter und Mitstreiterinnen. Und es gibt schon die ersten Ideen, auch tatsächlich zu sagen, ein Businessplan, ich halte auch, also ich finde es gut, einmal sowas gemacht zu haben, aber mit Crowdfunding kann ich in wahnsinnig kurzer Zeit die wichtigsten Komponenten von einem Businessplan aufsetzen und dann prüfen. Und zu sagen, okay, wenn ich zu einer Förderung gehe mit einem klassischen Businessplan, das ist Papier und Papier ist geduldig. Wenn ich aber sage, schau, liebe Förderung, ich habe bereits eine Kampagne, die von der Öffentlichkeit gutiert wurde, dann habe ich ein Proof of Concept. Und wenn wir uns in diese Richtung entwickeln, dass wir Matching Funds machen, dass wir tatsächlich sagen, ein Teil habe ich von der Crowd, von Influencern etc., ich habe Mitstreiter gewonnen, du, liebe Förderung, hast jetzt auch eine andere Sicherheit, und zwar nicht eine 5-köpfige Jury, sondern eine breite Masse oder eine Zielgruppe, das ist um einiges wertvoller als unsere alten Konzepte. Also ich glaube, in diese Richtung können wir uns bewegen, weil dieses Vehikel kann wahnsinnig viel. Es ist ein tolles Instrumentarium. Ja.
Kann ich nur voll beipflichten, Crowdfunding ist mehr als nur Geld bekommen. Das ist Feedback, das ist Proof of Concept. Sie haben wahrscheinlich auch damit schon die ersten Kunden. Wer gibt denn Geld für etwas, was er nicht auch selber kaufen würde? Also Sie bekommen auch mehr Aufmerksamkeit. Also Crowdfunding ist um Faktor 5 oder 10 besser, als jetzt zu einem Banker zu gehen und Fremdkapital aufzunehmen, was nochmal ein eigenes Problem ist. Crowdfunding ist ja Eigenkapital in der Regel. Also das so nur so als Zwischenruf. Göttin des Glücks, liegt das Glück darin, dass man auf Komponenten zurückgreifen kann, während man sonst zum überarbeiteten Selbstständigen würde?
Das ist eine schwierige Frage. Wir arbeiten auch nach wie vor selbst viel zu viel und würden noch gerne sehr viel mehr abgeben. Aber ja, im Grunde stimmt das. Wir sind gerade im Moment dabei, unsere Komponenten auch nochmal auf eine ganz eine andere Art und Weise zu bündeln und auszulagern, hat auch mit Crowdfunding was zu tun. Wir gründen eine Genossenschaft. Und ich finde das ganz, ganz spannend. Das Thema Genossenschaft ist in unseren Köpfen in der Wirtschaft im Moment nicht vorhanden. Wenn man einen Steuerberater oder einen Rechtsanwalt fragt, was ist das? Verstaubt. Keiner weiß, was es ist. Kommunistisch, das war mal. Aber Genossenschaft ist die Urform von Crowdfunding. Genossenschaft ist die gemeinsame Interessen, das Interesse von vielen an einer gemeinsamen Sache. Und es muss nicht nur die Genossenschaft eine sein, die das gemeinsame Interesse hat, sondern es hat auch ganz viele Synergien und ganz viele Einsparungseffekte in einer Genossenschaft. Ein klassisches Beispiel sind die Food Corps, die Food-Kooperationen. Der eine ist der Bauer oder die Bäuerin, der hat ein Feld, der möchte Gemüse anbauen. Die anderen sind die, die kein Feld haben, die aber Biogemüse haben wollen, die wissen wollen, woher das kommt. Tun wir uns zusammen in einer Genossenschaft und wir können miteinander dieses Business, alle haben was davon, aufbauen, unabhängig von äußeren Einflüssen, von anderen Geldgebern, von sonstigen äußeren Bedingungen. Und das Fantastische daran ist, dass man das auch im Unternehmensbereich tun kann. Das können auch Startups miteinander machen. Wir können uns in einer Genossenschaft gemeinsam die EDV teilen. Wir können uns die Buchhaltung teilen. Wir können uns das Marketing teilen. Wir können uns die Rechtsanwaltskosten teilen. Das ist eine ideale Geschäftsform, die, glaube ich, gerade jetzt im Moment wieder aufkommt, weil jetzt Anfang des Jahres ein neuer Revisionsverband gegründet worden ist. Jede Genossenschaft, es ist eine Unternehmensform, es ist wie eine GmbH, funktioniert sie im Grunde, aber es ist eine Unternehmensform, die auf sich selbst gestellt ist. Und der neue Revisionsverband, jede Genossenschaft muss in so einem Verband drinnen sein, unter anderem von Heini Staudigern und anderen gegründet, nimmt gemeinwohlorientierte Genossenschaften auf. Das heißt, gerade im Startup-Bereich und vor allem auch im nachhaltigen Bereich ist das eine Form, eine neue Geschäftsform, die sehr widerstandsfähig macht und sehr selbstständig ist und sehr autonom sein kann.
Das würde ich gerne aufgreifen. Also Genossenschaft, auch in Deutschland, wird eine Diskussion wieder anfangen, ist ein eigenes Thema. Aber es ist völlig richtig, dass wir das auch auf den Radar nehmen. Also selber gründen, Social Entrepreneurship, Genossenschaft, aber natürlich auch im eigenen Unternehmen oder in dem Unternehmen, wo man angestellt wird, als Entrepreneur tätig werden. Das vielleicht nochmal die Frage an Herrn Bachhofner. Sie sind ja nicht selber Entrepreneur, aber Sie fühlen sich als Entrepreneur im fremden Unternehmen. Wie kann man das sagen?
Ich habe eine Mischfunktion. Ich bin ja auf der einen Seite angestellt in einem Unternehmen und habe mit dem Unternehmen gemeinsam mehrere andere gegründet, bei denen ich dann wieder Mitgesellschafter bin.
Ja.
Also ich habe beide Funktionen oder beide Hüte auf.
Darf ich eine Frage stellen? Früher war ja klar, lieber Angestellter. Also als ich anfing mit Entrepreneurship, wollten alle zu Deutsche Bank und Siemens und VW und so. Und wir waren so ein bisschen komischer Haufe, der so am Rande existierte. Heute ist das auf dem Radar. Ist das, wenn Sie so das betrachten, ist das heute die interessantere Alternative? Sie kennen ja beide. Ist es die interessante Alternative oder würden Sie sagen, naja, da fehlt noch ein bisschen was, dass Entrepreneurship wirklich völlig überzeugend wird.
Also ich glaube, es ist nicht was für jeden, so ehrlich muss man auch sein. Also wenn man das Bild rausschickt, jeder muss ein Entrepreneur werden, jeder muss unternehmerisch tätig sein in irgendeiner Form in einem Unternehmen oder selber als Unternehmer. Ich glaube, das ist auch ein Bild, das man wahrscheinlich so nicht rausprojizieren kann. Ich kann durchaus verstehen, wenn man am Schluss trotzdem verantwortlich, auch rechtlich verantwortlich für die Entscheidungen ist, das möchte man nicht immer unbedingt sein, ehrlich gesagt. Und es ist auch in manchen Fällen wahrscheinlich auch nicht erstrebenswert, wenn man die, wie soll man sagen, also es gibt ja nicht nur gute Zeiten, auch als Entrepreneur, es gibt ja auch schlechte Zeiten, ja. Also es kann auch durchaus, soll man sagen, für jede Psyche ist das anders dann zu verkraften, ja. Prinzipiell glaube ich, es ist eine gute Zeit dafür, um das jetzt zu machen auch, also um sich auch selbstständig zu machen, weil auch vor allem eines, und das ist ein Wandel, der in Österreich ganz langsam sich vollzieht, passiert, dass eine gewisse Fehlerkultur auch reinkommt. Ich glaube, eine große Bremse über die ganzen Jahrzehnte, warum man sich vielleicht nicht selbstständig gemacht hat oder selber eine eigene Idee verfolgt hat, war auch, dass wir nicht unbedingt einen sehr pfleglichen Umgang mit jemand gehabt haben, der gescheitert ist mit seiner Selbstständigkeit.
Scheiterskultur,
ja. Das ist schon etwas, Österreich ist doch sehr klein strukturiert, also ich glaube, jede Pleite, die in Österreich jemals passiert ist, wie groß oder wie klein, hat man noch im Kopf und wird dann weidlich zelebriert. Das ist wirklich ein Problem und ich glaube, das wird aber vorzu besser. Das wird auch vorzu besser durch große Beispiele, wenn man den Elon Musk immer nimmt, oder? Das heißt, Tesla und SpaceX Gründer und so weiter und mit PayPal, alle drei Gründungen davor sind alle in die Binsen gegangen. Also das waren alles katastrophale Fehlschläge und trotzdem bewundert man die Leute dann, dass sie immer noch weitermachen und ein Unternehmen vorantreiben. Und ich glaube, solche Beispiele braucht es auch, solche Role Models, dass man das lernt, um die Angst auch da rauszunehmen dabei. Aber ich verstehe jeden, der Respekt hat davor. Also meine Frau ist zwangsweise selbstständig, als selbstständige Frauenärztin. Und das ist nicht leicht, da trifft es sich ganz gut, wenn man Betriebswirten im Haus hat. Dann kann man sich da die Last dann wenigstens teilen.
So, nur als Zwischenruf, es gibt so etwas wie ein Komponentenportal, wo man mal eine Übersicht bekommt, was man sich alles an Komponenten vorstellen kann und wo man die bekommt. Und viele dieser Komponenten haben so eine Version, die erstmal for free ist, wo dann auch die Möglichkeit ist, mehr selber zu machen und es halt ohne Kosten auszuprobieren. Komponentenportal. Ja, eigentlich sind Sie die Wichtigen, die diese Ideenkinder in die Welt bringen sollen. Ich würde gerne ein bisschen öffnen zu Fragen von Ihnen. Also die Aufforderung ist, Citizen Entrepreneur, wir müssen alle in diesen Bereich hinein. Die Politik schafft es nicht, die Probleme zu lösen und die großen Unternehmen scheinen es auch nicht zu schaffen. Was würde Sie hindern oder wo sehen Sie trotz Komponenten und Kopfschlägkapital für sich die Probleme? Und vielleicht können wir dann helfen, die ein bisschen auszuräumen. Wer traut sich? Sie sind gefragt. Man kann auch schon in der Schule über sein Ideenkind nachdenken. Es braucht ja auch Zeit von der ersten Idee bis zum ausgereiften Konzept. Ja, bitte, laut. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, die Gefahr sehen Sie, dass die Komponente Ihre Idee klaut und dann selber was damit macht. Eine wichtige Frage. Möchten Sie darauf antworten?
Ja, also ein Rasshofer heiße ich, das ist nämlich falsch geschrieben da oben in dem Ding. Ja, also diese Gefahr besteht natürlich und ich sage jetzt auch in allem diesem ganzen Wir-Geschwurble, was es ja dann auch gibt und wir machen Handschlagqualität und so, gibt es natürlich sowas wie Verträge, ja, und das ist, glaube ich, auch in der neuen Welt, in einer neuen Wirtschaft was man nicht vernachlässigen sollte und was man dann einfach auch sauber formulieren muss. Weil natürlich ist es so, wenn man diese Dinge, wie wir es gemacht haben, zusammengearbeitet, diese Wertschöpfungskette, diese Lieferantenkette, dann ist das natürlich sehr viel Know-how, was da hin und her fließt und was man natürlich dann nicht möchte, dass der das dann für sich benutzt und dann vielleicht an andere Druckereien oder an andere Firmen weitergibt. Also und da gibt es Geheimhaltungsverträge natürlich und die werden auch entsprechend geahndet, wenn es dann wäre.
Zwischenruf, das können Sie bei uns auf der Website runterladen. Geheimhaltungsvereinbarung zwischen Ihnen und dieser Komponente, damit die Komponente nicht Ihre Idee klaut. Kann man kostenlos runterladen, sollte man dann mit in die Hand nehmen und mitbringen und sagen, ich gebe Ihnen den Auftrag, aber bitte hier natürlich Geheimhaltung, Ihnen gegenüber, aber auch allen anderen, mit denen Sie zu tun haben.
Aber ich glaube trotzdem, also das ist wichtig, einerseits darauf zu schauen, dass wo Geheimhaltung wirklich notwendig ist, dass sie eingehalten wird. Aber ich glaube auch, manchmal neigt man auch aus unserem alten Denken noch so dazu, an dieses Wir und meins, meins, meins und alles mit Verträgen zu sichern. Und ich glaube, es gibt da schon auch dann so eine Grenze, wo man vielleicht auch, wo es sich manchmal auch anbietet, anders zu denken und zu sagen, okay, ist das jetzt wirklich so sinnvoll, was ich vorher gesagt habe, dass ich alles alleine mache und vielleicht auch mit meinem kleinen Klüngel alleine mache? Ist es nicht vielleicht sinnvoller, eine Gattung oder sowas aufzumachen oder einfach ein großes Feld aufzumachen und mit diesem meins, meins, meins gegen ein großes gemeinsames Wir vielleicht auszutauschen? Das kann ein alternativer Gedanke sein, muss es aber nicht.
Sehr moderner Gedanke, das Sharing bringt mehr zurück, als wenn man alles an sich klammert und es nicht weitergibt. Ja. Andere Fragen? Ja, bitte, laut. Wer möchte darauf antworten? Ja, bitte.
Ich möchte diese Frage gerne zurückstellen. Es ist etwas, was mich wahnsinnig interessiert und ich verstehe es nicht. Wovor hat diese Generation so viel Angst?
Wer möchte darauf antworten? Wovor hat diese Generation so viel Angst? Ja, bitte.
Entschuldigung. Leere Smartphone. Ersatzakku. Ja, nein, ich verstehe es tatsächlich nicht. Ich habe das Gefühl, wir leben in einer Zeit, wo wir dermaßen viele Möglichkeiten haben wie nie zuvor. Und auf der anderen Seite ist diese enorme Angst, die ich nicht verstehe. Ist es Angst, selbst zu gestalten? Ist es, wenn ich einen Rat geben möchte, dann muss ich diese Angst verstehen und ich kann sie nicht verstehen oder versteht oder wisst ihr, wo die ist?
Ich glaube, die Antwort steckt da schon ein bisschen in der Frage drin und zwar vielleicht, weil es so viele Möglichkeiten gibt. Also es ist ja, ich habe gestern eine Diskussion gehabt bei der HBLA Urstein in Salzburg eben auch zu dem Thema Digitalisierung und wie das auf den Arbeitsmarkt wirkt. Und ich glaube, eine der extrem starken Auswirkungen ist auch, wenn so viel im Fluss ist und jeder spricht davon, dass alles im Wandel ist und dass sich alles bewegt, dann ist es gleichzeitig auch wahrscheinlich schwierig, wirklich eine Wahl zu treffen. Dann hat man fast schon Angst davor, die Wahl zu treffen, nicht sozusagen daneben zu liegen. Und ich glaube, um die Angst zu nehmen, gerade wenn man jetzt als Schüler überlegt zum Beispiel, sich selbstständig zu machen oder als Entrepreneur tätig zu sein, liegt es wahrscheinlich auch nahe, sich ein Feld zu suchen, in dem man sich wirklich auch zu Hause fühlt. Also ich muss für eine Idee brennen, das heißt, sie muss mir auch irgendwo in irgendeiner Form ein Anliegen sein. Es macht gar keinen Sinn, wenn man überhaupt keine Affinität dazu hat, in der Biochemie irgendeine neue Tablette zu erfinden, sich dann dahin wirklich reinzusteigern, dann sollte man lieber in sich selber mal reinhören und sagen, was bewegt mich denn, was interessiert mich denn? Und man muss sich auch bewusst machen, dass die Innovation ja nicht unbedingt etwas mit Technik zu tun haben kann. Wir haben vor einiger Zeit einen Social Hackathon in Salzburg gehabt, wo Studenten der Multimedia Art und Multimedia Design zusammen mit Absolventen von Social Sciences gemeinsam in einem Social Hackathon innovative Lösungen gesucht haben für zum Beispiel Müllvermeidung oder Vermeidung von Essensverschwendung oder solchen Dingen oder auch wo es um soziale Anwendungen geht, wie ich vielleicht mit Älteren oder Personen mit Einschränkungen zu tun umgehen kann. Das heißt also, es ist ein unheimlich breites Feld, in dem ich mich bewegen kann, aber ich sollte mich wahrscheinlich an dem orientieren, wo wirklich das Herz hinzeigt, dann fällt es wahrscheinlich leichter und die Angst ist nicht so groß.
Ah, mir ist jetzt doch etwas eingefallen, sich einen erfahrenen Partner zu suchen.
Ein Mentor.
Ja, ein Mentor. Also man muss nicht durch jede Tür selbst durchlaufen und sich auf den Kopf anschlagen. Wir haben das selbst bei einem großen Projekt. Ich bin einige Zeit selbst gelaufen, um dann zu sagen, wozu? Also einfach vielleicht eben, weil die Angst ist auch weniger, wenn mich jemand mitnimmt und mir und ich von seinen Erfahrungen bereits profitieren kann. Genauso Senior Partner sind auch an jungen Mindsets auch interessiert. Also man kann gemeinsam, und das ist auch eine Art von Komponente, sehr viel erfahren, aber was soll denn schon passieren? Wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht, dann funktioniert ein nächstes Mal etwas. Ich stehe nicht auf einer Klippe und es ist keine Lebens- oder Todfrage. Einfach tun.
Ja, kann ich voll unterstützen, ja.
Ich habe jetzt ganz angestrengt nachgedacht, so wie du es formuliert hast, wovor könnte die Jugend Angst haben? Und ich denke mir, es gibt schon einige Gründe. Bitte sagt, schreit's, wenn ich völlig daneben liege. Aber wir haben vielleicht nicht im hohen Ausbildungsniveau, ich gehe davon aus, dass ihr alle mal die Matura machen werdet und wirklich gut ausgebildet seid. Aber es gibt ganz viele, die nicht so gut ausgebildet sind. Es gibt ganz viele, wir haben eine hohe Jugendarbeitslosigkeit, die... Ich könnte mir vorstellen, wenn ich mich in diese Situation versetze, dass ich mir denke, okay, ich mache jetzt die Matura, okay, ich studiere vielleicht, aber was mache ich nachher? Wo werde ich einen Job finden, wenn ich einen Job finden will als Angestellter? Wie geht's mir dort? Ich habe so viele Gespräche mit Freunden, Freundinnen, die einfach darunter leiden, in irgendeiner Firma zu arbeiten, weil sie ausgebeutet werden sozusagen, weil die Hälfte davon von den Kolleginnen entlassen wird und die andere Hälfte muss doppelt so viel arbeiten. Das nennt man in der heutigen Wirtschaft Optimierung, damit die Zahlen und das Wachstum und der Gewinn und das alles stimmt. Wir sind in einem unglaublichen Kreislauf und ich könnte mir vorstellen, dass das auch Angst macht. Ja? Wo finde ich einen Job? Und wir reden davon, dass wir bei unseren Ideen bleiben sollen, dass wir unsere Ideen realisieren sollen. Aber da braucht es wahnsinnig viel Mut. Da braucht es auch den Rückhalt der Eltern, da braucht es den Rückhalt von Freunden. Und das würde ich uns, euch wünschen. Die Menschen, die bei ihrem in ihrem innersten Instinkt bleiben und sagen, ich bin überzeugt davon, dass ich eine gute Idee habe. Ich würde es wahnsinnig gerne umsetzen. Diesen Menschen wünsche ich, dass sie das Umfeld haben, dass sie bestärkt werden darin und dass sie diesen Mut haben, das auch anzugehen. Wenn das gelingt, und uns Vieren ist es offensichtlich gelungen, sonst würden wir hier nicht sitzen, aber es gibt ganz viele, denen es auch nicht gelingt. Wenn es gelingt, ist das das Schönste, was es geben kann im Leben, im Berufsleben, meiner Meinung nach. Und das ist es wert, das zu probieren und das anzugehen, aber es braucht ganz sicher auch Mut und den Mut wünsche ich allen, die diesen Weg gehen wollen.
Das Fachwort dafür ist das Ecosystem for Entrepreneurship. Das Ökosystem, das um Entrepreneurship herum ist. Und Mentoren, wenn Sie keinen älteren Mentor finden, suchen Sie einen Sparringspartner, einen Freund, der so ein bisschen wie beim Boxen das Gegenüber ist. Ja.
Ich möchte mit einem Satz anschließen an das, was du gesagt hast. Sucht euch eine Umgebung, die euch fördert, die an euch glaubt. So hart das klingt, entledigt euch allen, was euch runterzieht und Menschen, die sagen, das wird nie funktionieren, das wird schwierig sein, etc., etc. Ich hatte ein ganz starkes Erlebnis im ersten halben Jahr meiner Selbstständigkeit. Ich war früher auch unter anderem in meinem Angestelltenverhältnis so der seelische Mistkübel von sehr vielen Kollegen und Kolleginnen. Ich war aus dem Unternehmen weg und sie haben es noch immer getan. Ich habe gesagt, ich arbeite hier nicht mehr. Du musst es anders lösen. Und tatsächlich, es kam einmal zu einem Treffen, wo ich diejenige wirklich an den Schultern genommen habe, sie von mir um 180 Grad in die andere Richtung gedreht habe und gesagt habe, du musst jetzt die Lösung für dich finden. Ich kann deine Energie nicht brauchen. Ich brauche sie genau umgekehrt und woanders, damit ich die Kraft habe, meine Idee durchzuziehen. Also alles, ich weiß, es sagt sich leicht, aber wenn man überzeugt ist, etwas konsequent zu verfolgen, braucht ihr ein Umfeld, der genau eine ähnlichen Energielevel hat wie ihr selbst.
Ja. Ja. Vielleicht noch mal ein bisschen, ja?
Ich würde noch was, noch eine Ebene persönlicher werden noch, noch ein bisschen mehr bei einem selber, wenn ich dran denke, wie ich mir oft was erträumt habe, visioniert habe und eigentlich überhaupt nicht gesehen habe, wie es gehen sollte. Also ich glaube, dass es wirklich ganz, ganz wichtig ist für euch, dass wenn ihr was machen wollt, irgendwie eine Vorstellung habt, dass ihr nicht, als die erste Frage, die normalerweise kommt, okay, wie soll das gehen? Und meistens fällt einem dann nichts ein und dann tut man es wieder weg. Also da überhaupt nicht hinschauen in diese Richtung, wie soll das gehen, weil das ist gar nicht, da kommen nur die Hindernisse, wie es nicht gehen wird und was alles schwierig gehen wird. Und das Zweite ist, was ich auch glaube und was ich sehr viel sehe, ich habe eine Tochter, die ist 15 und die ist mit 16, 17-Jährigen zusammen und ich sehe das dann und höre das, wie die denken und sehe dann schon sehr viel, dass da sehr viel Angst ist in Wahrheit vor dem eigenen Licht. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber sehr viel, sie haben eine Idee und sie wollen irgendwas Großes machen und dann kommt aber eigentlich sofort dieses, ja, aber wieso denn gerade ich? Also wer bin ich denn, dass ich sowas Tolles machen könnte? Also und sich selbst nicht aus dem eigenen Schatten herauswagen, das sehe ich schon sehr viel und ich glaube, da möchte ich einfach wirklich ermutigen, wenn das irgendwo der Fall sein sollte, echt an dieses eigene Licht und an diese eigene Größe zu glauben, weil die ist einfach da und die kriegt auch ihren Raum dann. Und die wird auch ausgestrahlt. Der Glaube daran ist ganz wahnsinnig wichtig.
Das nehmen wir schon als Auftakt für die Schlussrunde. Was geben wir denn unserem Publikum hier mit, unseren Schülerinnen und Schülern? Vielleicht in einem Satz, was wäre ihr aus ihrer Lebenserfahrung als Entrepreneurin, als Entrepreneur, was ist das Wichtigste? Wo glauben Sie, dass der Haken liegt, dass nicht viel mehr Menschen dieses doch hochattraktive Gebiet des Entrepreneurships angehen? Fangen wir vielleicht diesmal von Ihrer Seite aus an.
Also ich schließe mich dann, es braucht sicher den Mut und wenig Gedanken an die Schwierigkeiten, sondern eher viel Konzentration auf die Lösung der Probleme und auf die Lösung der Herausforderungen, die vor einem liegen, dann schafft man das auf jeden Fall. Die Schulzeit ist ideal, um sowas auch zu probieren. Gründet eine Schülerzeitung, macht einen Club auf, macht irgendein soziales Projekt, irgendeinen Fundraiser, schaut, wie das funktioniert, wie bringe ich ein Produkt, eine Idee raus in die Welt und gibt es dafür Abnehmer dazu und dann steigt der unternehmerische Geist in jedem auf. Da mache ich mir keine Sorgen.
Puh, schwierig. Ich glaube, ganz wichtig ist, an die eigene Sache zu glauben, aber und an dieser Sache permanent darüber nachzudenken und dabei zu bleiben. Aber ich glaube, dass man sich auch die Zeit lassen kann und sollte, dass die Dinge reifen. Die guten Dinge reifen. Die Dinge, wenn sie in einem sind, die gehen auch nicht mehr aus dem Kopf, die bleiben im Kopf. Und vielleicht ist es dazwischen mal ein Job, um zu schauen, wie es ist da draußen in dieser Arbeitswelt. Vielleicht engagiert man sich in einem Job und sucht sich einen Job, den man ganz, ganz gerne macht, der einem wirklich liegt, wo man dann auch nochmal daraus schöpfen kann und sein eigenes Projekt nochmal besser reflektieren kann. Vielleicht hat man vorher mal Lust auf 1, 2, 3, 4 Jahre Erfahrung. Aber ich glaube, dass man den Mut haben müsste, sich das zu trauen. Und wenn ich einen Job habe und diese Erfahrung mache, vielleicht gelingt es mir nachher noch besser, mein eigenes Projekt zu realisieren. Es muss nicht gleich von Anfang an sein. Was ich damit meine, ist, die Dinge bleiben im Kopf. Wenn sie wirklich im Herzen drinnen sind, sind sie im Kopf. Und irgendwann mal, wenn sie so dringend im drinnen sind, dass sie raus müssen, dann ist der richtige Zeitpunkt. Und vielleicht braucht dieser Zeitpunkt eine gewisse Zeit von Entwicklung und diese Zeit sollte man den Projekten und den Herzensprojekten oder den Ideenkindern auch geben.
Was im Kopf ist, weil es im Herzen war und im Kopf bleibt, ist gut. Wichtig ist, dass es auch aus dem Kopf rauskommt. Solange es im Kopf bleibt, kann es sogar eine Belastung sein. Redet darüber, testet es, Macht mal Probehaber ein Crowdfunding. Ja? Es geht nicht um die Summe erreichen, sondern testet das mal, was euch am Herzen liegt. Und holt euch wirklich ein Feedback zu eurer Idee. Weil dann kann man wahnsinnig tolles Maß schneidern. Und wie du auch, Lisa, gesagt hast, nicht jeder muss mit 17 gründen. Ich habe mit 34 gegründet. Ich habe es mit 27 mal überlegt. Bin wieder in ein Anstellungsverhältnis gegangen. Das kann bei jemandem mit 17 funktionieren. Das kann bei jemandem mit 60 funktionieren. Ihr werdet es spüren, wenn es soweit ist. Aber habt keine Angst, weil aus der ist noch nie etwas Wertiges geworden. Geht's einfach raus, redet's drüber. Und wenn ihr an etwas glaubt, dann wird man das Strahlen in den Augen sehen und dann zieht ihr genau auch solche Menschen an.
Ich würde auch sagen, zum Thema Alter des Gründens, ich glaube, es ist egal, ob du als Entrepreneur oder als Intrapreneur deine Idee in die Welt bringst. Entrepreneurship heißt, dass du sehr wohl angestellt sein kannst und dort deine Dinge und deine Projekte in die Welt bringen kannst, in einem anderen Rahmen, vielleicht nicht ganz so frei, wobei selbst das würde ich bezweifeln. Ich glaube, es geht innerhalb in Unternehmen genauso viel wie als Entrepreneur. Es ist eine Frage des Zeits, es ist eine Frage des Typs. Man muss sich jetzt, finde ich, auch nicht stressen und sagen, ich muss unbedingt Entrepreneur, weil sonst bin ich es nicht, weil die Angestellten sind die Doofen. Also da gibt es auch einfach urviel Möglichkeiten, Räume, die man sich selber schaffen kann. Und was ich glaube, was einfach wahnsinnig wichtig ist, das dockt auch an euch an, das ist das Träumen. Also wenn es um Ideen geht und um Projekte, dieses Träumen, dieses Visionieren. Friedhof Bergmann, der bekannte Sozialökonom, hat immer gesagt, uns ist das Organ des Wollens irgendwann mal abtrainiert worden. Dass wir eigentlich viele von uns verlernt haben, wirklich zu wollen, uns wollen zu trauen, uns träumen zu trauen. Ich glaube, wir machen unsere Decke ganz, ganz schnell, ganz niedrig und trauen uns selber gar nicht drüber, dass wir doch eigentlich unsere Idee darüber sein könnte. Es gibt den Harald Katzenschläger und den Hermann Gams von der Dream Akademie. Vielleicht hat der ein oder andere von euch schon mal gehört, der macht heute Abend um 17 Uhr auch einen Vortrag, habe ich gehört. Der sagt immer, und das war auch meine erste Begegnung mit ihm, die mich wahnsinnig beeindruckt hat vor vielen, vielen Jahren, hat er gesagt, macht seine Liste, fangt an zu schreiben, von was träume ich, was wünsche ich mir. Und hört erst auf zum Schreiben, wenn 39 Wünsche auf dieser Liste stehen und nicht vorher. Und ihr werdet sehen, wie schwer es eigentlich ist zu wünschen und zu träumen, wie schnell man nach 3 oder 4 eigentlich erstmal fertig ist und dann so, Pause kommt. Und dann aber weitermachen. Und nach 20 kommt wieder eine Pause und man weiß nicht weiter und nochmal weitermachen. Ich glaube, das ist irgendwie das A und O, dass ganz, ganz viele Entrepreneure, Intrapreneure oder wie auch immer Ideenbringer für diese neue Wirtschaft in die Welt rauskommen.
Was ich Ihnen gerne mitgeben würde, erkennen Sie die Chancen, die da drin liegen. Lassen wir die Chancen nicht von ein paar schnellen Jungs in Silicon Valley allein nutzen. Nutzen Sie sie selber. Es ist heute möglich. Kapital ist nicht der Engpass. Wissen ist nicht der Engpass. Management ist nicht der Engpass. Konzept und Komponenten, das ist modernes Entrepreneurship, das können Sie auch. Nehmen Sie das mit nach Hause. Ein Ideenkind in die Welt zu setzen, ist das Spannendste, was ich mir vorstellen kann. Es ist stimmig zu Ihrer Person, es ist stimmig zu den Problemen draußen in der Gesellschaft. Es macht Spaß, es macht einen ökonomisch unabhängig. Sie können es machen, tun Sie es, fangen Sie heute an. Fangen Sie an, von Ihren Einfällen her, möglichst viele Einfälle, möglichst viele Träume zu versuchen, da allmählich zu sammeln. Vieles wird Ihnen entgegenkommen, sobald Sie fokussieren. Das ist eine ganz große Chance. Das ist die Chance Ihrer Generation. Nutzen Sie sie. Danke an das Plenum. Danke an Sie. Entrepreneurship, Citizen Entrepreneurship. Machen Sie was draus.